40. Was, 40? 40 km/h. Sieht richtig dynamisch aus. Sehr gut. So, und das, Maxe, war bei meiner letzten Ausfahrt ein älterer Herr. Der ist so ein paar Minuten mit Auto hinter mir hergegondelt und der fand das anscheinend sehr faszinierend und hat ein Fenster runtergelassen und wollte mir einfach nur Bescheid geben, dass ich gerade 40 fahre und wie Judith aussieht. Aber da hatte ich erstmal sehr aggressiv reagiert, weil das kennst du ja sicherlich auch, wenn so ein Autofahrer hier das Fenster runterschiebt, dann kommt in 99% der Fälle ja irgendwie so ein Radweg oder weiß ich nicht. Ja, aber nee, war mal abwechslungsreich. Der wollte mir einfach nur sagen, sehr geil. Also sieht gut aus.
Ja, die Erfahrung lehrt uns, dass das meistens negativ behaftet ist. Also so ein Fenster runterlassen ist schon mal so eine passiv-aggressive Geste, wo man weiß so, okay, jetzt ist Angriff die beste Verteidigung. Ich muss jetzt irgendeine Beleidigung, die mir gerade einfällt, loswerden, um dort einfach auch zu signalisieren, Kollege, ich bin da. Ich bin voll auf Adrenalin und zur Not. Ich kann hier auch runtersteigen von dem Rad. Also es ist nicht so, dass ich da dran gebunden bin. Naja, gut. Aber finde ich ein sensationell gutes Intro. Vor allem, wenn man bedenkt, das könnte der Opa von Drieste Bond sein.
Ja, ja.
km/h.
Ja, ja, 40 km/h. Erstmal eine schlechte, ja.
Erstmal noch immer ein wichtiger Indikator, was die Aussage angeht, wie schnell.
Ja, man ja, ist. Sehr, sehr belgisch, auch bestimmt belgische Verwandtschaft in der Familie, ja.
Ja, auch einfach schnell 40. Ist auch einfach schnell.
Ja, ja.
Prinzipiell erstmal schnell. 40 ist erstmal schnell.
Ja, es nicht mehr und nicht weniger.
Ja. Ja, und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krachen gehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wir sitzen hier einmal mehr gemeinsam im schönen Berlin. Es ist sonnig. Es wirkt so ein bisschen wie der Frühling ist da, aber er ist auch schon wieder am Gehen, weil das ist schon sehr sommerlich, was wir gerade hier erleben. Es ist schon sehr sommerlich, also man kann nicht von Übergangszeit reden, sondern schon von frühsommerlichen Temperaturen. Und wir haben hier gemeinsam gerade, just in dem Moment, zu Ende gegangen, die dritte Etappe des Giro d'Italias geguckt, Walla.
Ja, nee, wir berichten hier aus unserem Office direkt am Kudamm. Über dem Gucci gucken wir hier auf die niedere Bevölkerung. herunter, nein, Quatsch, natürlich, nee, aber am Kudamm, da sind wir schon, da liegen wir nicht ganz falsch und haben jetzt mal so ein bisschen den Giro analysiert, es geht los, genau, die dritte Etappe und erstmal zum Giro, ich finde, die Sprinter, die am Start sind dieses Jahr, also so stark wie selten oder die, also die Anzahl der Top-Sprinter.
Ja, also es ist wirklich eine richtig geile Grand Tour, die uns hier direkt zu Beginn des Jahres erwartet. Wir feiern den Giro ja traditionell bei Krachen gehen immer ab, weil einfach Italien und weil einfach nice mit diesem rosa Trikot. Und ich finde, diese ersten drei Tage des Giros, die haben auch wieder gezeigt.
Ist Maloja Pushbike als nachempfunden, das Trikot.
So, genau. Ne, ja. Alles orientiert sich da dran.
Ja.
Nee, also die ersten drei Tage haben halt auch schon alles übertroffen, was zuvor versprochen wurde. Weil wir haben sensationell begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer an den Streckenrändern des Giros bisher stehen. Wir haben einen extrem aktiv fahrenden Top-Favoriten mit Tadej Pogacar, der, wie ich vorhin zu dir gesagt habe im Vorgespräch, so fährt, als wenn die Tour danach, die kommt nicht mehr. Die fährt da nicht. Also Tadej Pogacar fährt diesen Giro in den ersten drei Tagen so, dass er sicher gehen möchte, dass er den Giro überragend gewinnt und für die Geschichtsbücher gewinnt, aber die Tour damit halt sicher nicht gewinnt. Aber trotzdem, das bietet gleich, schon mal viel Unterhaltung.
Gleich mal direkt Frage an dich. Und zwar, wo ist denn der Rekord für die meisten Tage im lila Jersey bei einer Grand Tour? Hat schon mal jemand geschafft, 21 Tage lang das Trikot zu tragen?
Da haben die tatsächlich gestern bei Eurosport drüber gesprochen. Ich meine, das gab es schon mal, also in so ein paar Jahre ist es her. Mhm. Also das gab es schon mal, das war der Tenor, den ich da gestern mitgenommen habe. Aber auf jeden Fall nicht häufig und Pogacar wollte das auch schaffen. Das war das Ziel und die erste Etappe hat sich auch perfekt dafür angeboten, hat dann nur leider nicht geklappt.
Ja, das ist genau darauf, wo ich gerade hinaus wollte. Die erste Etappe war ja super spannend. Hier, Atze, wie hieß der Atze, der gewonnen hat?
Navarez!
Ja, genau, und da hat es mich doppelt geärgert, weil ich hätte erstmal gerne gesehen, dass Pogacar über 21 Tage das Trikot verteidigt.
Punkt 1.
Und das nächste war, Maximilian Schachmann ist, wie nennt man das, außer Versenkung? Nee, außer, also aus dem...
Wie Phönix,
ja,
aus der Asche.
Stimmt, wie der Phönix aus der Asche, wieder auserstanden, Mann, Alter, ich habe Sprachfehler hier.
Auferstanden. Aus Ruinen, können wir auch sagen. Ruinen ist ja auch übertrieben. Aber Schachi ist ja auch ein Berliner Atze, auch kommt er auch vom SC Berlin. Schöne Grüße einmal mehr an dieser Stelle. Und Schachi hatte in den letzten 2 Jahren Probleme.
Ja, genau, war ja auch, hatte ziemlich mit Corona oder Post-Covid zu kämpfen. Genau, war jetzt die letzten 2 Jahre gar nicht so vorne und jetzt scheint es richtig zu laufen, aber richtig zu laufen. Hat er auch schon bei Baskenland-Rundfahrt richtig gezeigt, was er kann. Und hatte gestern fast die Etappe abgeschossen.
Ja, er beendete die Baskenland-Rundfahrt in der Gesamtwertung auf dem Podium. Und das war eine richtig große Ansage, weil das brutal harte...
Die Baskenland-Rundfahrt, er war auf Podium bis zur letzten Etappe und dann hat er am letzten Tag ein bisschen Zeit
kassiert.
Stimmt,
danke für den Einwurf. Aber bist du schon mal die Baskenland-Rundfahrt gefahren?
Nö, ich hoffe auch, dass das nicht mehr stattfinden wird in meiner Karriere.
Aber soll hart sein. Das ist zumindest das, was ich so gehört habe.
Ja, also, da ist ja auch... Da gehen ja keine Sprinter wirklich an Start. Das heißt, da gibt es auch kein richtiges Gruppetto. Oder halt, weiß ich nicht, Gruppetto mit 60 Mannleuten. Also da kommst du als Sprinter nicht mehr rein.
Ihr müsst wissen, wenn man mit Maurice über Radrennen spricht und über den Härtegrad eines Radrennens spricht, dann nimmt er als Indikator immer sehr gerne Paris-Nizza her. Weil er einfach sagt, das ist so diese eine Woche, das ist so das Härteste, was man mit auf dem Rad machen kann. Wir haben ja auch in den Paris-Nizza-Folgen oder im Frühjahr darüber gesprochen, hier bei Krachen gehen, in diesem Jahr. Und da habe ich auch immer wieder betont, wie du berichtet hast, wie hart dieses Rennen ist. Aber gerade im Verbund mit Schachi, der Paris-Nizza 2-mal im Gesamtklassement gewinnen konnte, da sagst du immer, also wer das gewinnt, das muss ein sensationell guter Rennfahrer sein.
Ja, ich bin ja in meinem zweiten Profi bin ich Paris-Nizza gefahren, letztes Jahr quasi, und bin gescheitert. Vorletzte Etappe, bin direkt am Start abgefallen. Am ersten oder zweiten Berg bin ich den ganzen Tag alleine gefahren und habe dann den Timecut wirklich um 30 Sekunden verpasst. Ich bin dann nicht mal mehr durchgefahren. Ich bin dann 500 Meter davor abgestiegen ins Auto und wirklich alles gegeben, und ich habe es nicht geschafft, Paris-Nizza zu beenden, und dieses Jahr schon, aber da habe ich dann wirklich einfach gemerkt, alter Schachi, was hast du da geschafft, Paris-Nizza zu gewinnen? Also schon Paris-Nizza durchzufahren ist erstmal eine ganz krasse Sache, und dann gewinnen, das sind so, also wirklich nicht mal Welten, das ist so viel.
Ja, brutal stark, ist halt ein ist erstmal eine World-Tour-Rundfahrt per se schon mal hart, aber dann halt auch einfach eine super prestigeträchtige Rundfahrt und jedes Mal auch top besetzt. Also und ganz gerne auch, und das hatte ich auch im Frühjahr zu den Paris-Nizza-Folgen gesagt, es ist halt auch einfach zu früh. Da solltest du nicht Radrennen fahren, du solltest da nicht irgendwelche Berge hochfahren, wenn da halt Schnee liegt. Ist ja klar, dass dann irgendwas mal gekürzt werden muss.
Ja, und auch da kommst du halt im besten Fall gerade aus, vielleicht fährst du Australien und dann UAE-Tour-Wege, alles ein bisschen entspannter.
Wärmer.
Auch nicht so stressig, breite Straßen, und dann fährst du da Paris-Nizza.
Herrlich.
Alles kalt und windig und alles Stress. Brauchst du nicht. Zum Fahren wirklich gar nicht so geil.
Zu deiner Verteidigung möchte ich noch mal sagen, du bist letztes Jahr bei Paris-Nizza aus dem Zeitlimit geflogen, aber bei der letzten Etappe erst. Und diese Etappe hat Tadej Pogacar gewonnen. Also,
das war die...
Vorletzte, wenn dann.
Ja, das war
letzte
die...
Letzte oder vorletzte?
Genau, das war die vorletzte Etappe. Da hatte ich... Das war brutal. Da bin ich wirklich... den ersten langen Berg, der ging eine Stunde, und ich bin hinter dem Gruppetto hinterhergefahren. Wirklich, ich bin den ganzen Berg hinter dem Gruppetto mit so 200-300 Meter hinterhergefahren, und dann war da so ein Valley, und ich habe die gesehen, und dann sind sie weggefahren, und den ganzen Tag war ich da alleine, Und ich war auch mit ein paar Atzen, aber die sind dann halt ausgestiegen, weil die schon wussten, es ist sinnlos. Und dann habe ich mich da allein durchgekämpft. Und dann irgendwann war auch mein Spoler da. Fährst einmal mit zwei Teamautos. Das erste Teamauto war vorne und das zweite Teamauto war bei mir. Und der hat mich angeschrien, fahr, fahr, fahr. Und ich wusste, also ich konnte nicht mehr. Alle hat wehgetan. Auch, ja, also das war ganz, ganz schrecklich. Aber umso besser dieses Jahr dass ich dieses Jahr durchgefahren bin. Das war schon ein Triumph. Ja, so viel dazu. Also Schachi, geiler Renner. Nee, und was er da vollbracht hat, ist er mit Pogacar und Navas über den letzten Hügel gefahren und ich saß vorm Fernseher. Ich habe gedacht, komm, schieß das Ding ab.
Ja, ich habe von dir, also wirklich 20 Nachrichten hintereinander bekommen. Ja. Schachi.
Geil.
In großen Buchstaben.
Ja.
Nächste Nachricht. Einfach nur Ausrufezeichen. Geil, jetzt mach es. Ich bete.
Ja.
Nee, wirklich. Ich bete.
Ja, ja.
Ey, der soll das wirklich. Ey, wenn Schachi das holt, zwischendurch dann auch gerne nochmal eine Sprachnachricht. Ey, also wenn der das holt, dann ist ja wirklich, also das wäre ja so geil.
Nee, weil das freut mich so, weil der war ja wirklich für 2 Jahre, nicht weg, ne? Ich bin ja mit dem teilweise noch Rennen gefahren in den 2 Jahren.
Er musste kämpfen. Du hast dann auch immer wieder gesagt, so, das ist zumindest das, was du vom letzten Jahr zurückgemeldet hast. Der hat immer noch diesen absoluten Grunddruck. Also man merkt, der ist nicht, den hat es nicht aus den Latschen gehauen, aber irgendwie fehlen da immer diese Prozent, die ihn halt ausgemacht haben, dass er einer der besten World Tour-Fahrer ist.
Ja, genau, wenn dir einfach da 20 Watt fehlen, dann bist du direkt eine Stunde früher schon weg. Ne, so ist es denn. Aber ja, jetzt ist er wieder da. Ist ja, glaube ich, beim Giro eher in einer Supportive Role für den Martinez. Ja, für
genau, Daniel Martinez.
Ja, und der wird da, denke ich, auch einen super Job machen, aber nee, ist ja auch ein Vertragsjahr, deswegen bin ich auch mal gespannt, ob er jetzt bei Bora bleibt oder ob er irgendwo anders hingeht. Ja.
Ja, also eine ganz spannende Sache, dieser Giro in diesem Jahr und vor allem auch, wie gesagt, mit absoluten Top-Sprintern. So, wir hatten heute, wir nehmen hier am 6.5. auf, die besagte dritte Etappe, die am Ende Temelier vor Jonathan Milan und Binyam Girmay gewinnt. Dahinter sind dann halt auch noch absolute Top-Sprinter vertreten, wie Olaf Koy, Evan Vernon, Fernando Gaviria findet sich da auch noch wieder, Dainese, Molano, Caden Groves,
Caleb
Ewan,
Phil Platz?
Bauhaus, 12. war Caden. So, also ihr merkt schon beim Aufzählen der Namen, Van Poppel und Kanter sind dann da, kommen dann halt auch noch. Also da ist wirklich Weltklasse vertreten und da wird vor allem auch richtig Weltklasse produziert. Ultra spannende Rennen, richtig, richtig geil. Also den Giro lieben wir.
Ja, zum Leadout von Temelier.
Ja, bitte.
Das ist relativ spannend, was man auch vielleicht als einfacher Zuschauer gar nicht so mitbekommt. Der hat zwar ein gutes Team um sich herum, aber auch, also kein klassisches Leadout, sondern wie so eine Ein-Mann-Armee bei sich. Der Bert von Lehberge ist so einer, sagt dir wahrscheinlich, also als wenn man jetzt nicht so ganz tief drin ist, dann sagt einem der Typ vielleicht gar nicht so viel. Aber der schlägt sich mit Melier, auch bei der UAE-Tour war das so, wo er so erfolgreich war, 3 Etappen, schlägt sich oft mit dem alleine durch. Also die siehst du nicht. Und dann der von Lehberge, der bringt den einfach auf Position, 300 Meter vor Ziel, und dann kann Tim seinen Sprint launchen und dann hat er halt so eine massive Power, dass er das auch abschießt meistens. Aber ja, also das ist so ein Mann, aber mit dem hatte ich auch schon einige Fights im Rennen. Da gibt es ja so ein paar Kandidaten. Irgendwie, da weiß ich nicht, da bist du immer zur falschen Zeit am falschen Ort und dann gibt es da immer ein bisschen Stress. Aber nee, krasser Fahrer. Also der bringt den immer wirklich in Position, auch oft ohne Hilfe. Ja, einer von den krassen Männern.
Ja, es ist wirklich ein Erlebnis. Wir müssten eigentlich mal, also wenn wir mal ein Krachen gehen, live machen. Das ist ja auf jeden Fall unser Ziel. Das können wir jetzt hier auch so sagen, dass wir darauf auch hinarbeiten und hoffen, dass das irgendwann mal umsetzbar wird. Dann müssen wir das auch im Verbund machen, mit Radsport gucken. Vorweg. Am besten oder danach, am besten würde sich wahrscheinlich eignen, das vorweg zu machen. Und dann lasst euch das mal vom Baller wirklich so ein Sprintfinale so co-kommentieren. Weil das wirklich, da lernt man unglaublich viel, weil Und ich habe sehr, sehr viele Radrennen erlebt und noch viele, viele mehr Radrennen auch gesehen. Und auch so ein Sprintfinale in der Heli-Perspektive tausende Mal, hunderttausende Male angeguckt. Aber ich finde es einfach super spannend, bei jemandem wie dir, der in diesen Sprintfinals auch wirklich da vorne aktiver Bestandteil war, welche Namen du dann da auch immer wieder ausgräbst, wo man sich dann denkt, selbst wenn man da tief drin steckt in Materie, ah ja, klar, van Leeuwenberghe, das ist klar, kann man sich denken, aber dass es bei Quickstep jetzt beim Giro so läuft, dass es wirklich so ein Duo ist und was auch direkt erfolgreich war am dritten Tag, das finde ich schon, das sind so spannende Insights, also das wäre doch mal was, dass du so ein Sprintfinale co-kommentierst. Also sensationell. Was meinst du, warum liegt Caden sowas nicht, so ein Finale wie heute bei der dritten Etappe?
Oh, ja, Caden ist ja einer von den, also wahrscheinlich der stärkste Sprinter am Berg, wenn er richtig in Form ist. Der braucht immer ein bisschen härteres Finale. Klar, so reine Sprints kann er auch gewinnen. Hatte aber dieses Jahr ein schwieriges Jahr, hatte ein bisschen mit Problemen zu kämpfen. Ich weiß nicht, wie die Form aktuell ist, aber ich denke, wenn er beim Giro am Start steht, dann wird es schon gut sein. Ich glaube schon, dass er eine Etappe gewinnen kann oder auch ein paar Mal auf dem Podium landen kann, selbst in einem reinen Feldsprint. Aber ich würde sagen, ihm liegt das schon mehr entweder aus einer reduzierten Gruppe oder halt einfach, wenn das Rennen richtig hart war. Vor allem, der fährt ja so absurde Wattzahlen, wenn er noch, jetzt meinetwegen beim Giro, wenn noch 30 Mann da sind, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er sogar noch mit dabei ist und dass wirklich mit Abstand alle Sprinter schon gedroppt sind. Weil ja bei der Katalonien-Rundfahrt ist der manchmal ja wirklich mit den letzten 20 Bergfahrern über den Berg gekommen und da war dann keiner mehr da, der ansatzweise sprinten konnte. Dann hat er da mit ein paar Radlängen den Sprint gewonnen. Also ja, das ist wegen. Ich hoffe mal, für ihn kommen noch ein paar härtere Finals und dass er dann auch noch ein Ding abschießen kann. Hat er dieses Jahr noch kein Rennen gewonnen, aber ich denke, das wird noch kommen.
Ja, sehr, sehr spannend. Bei der Vuelta letztes Jahr war er ja gemeinsam mit dir sehr, sehr erfolgreich. Und die Vuelta-Sprints, die sind ja auch gerade gemacht für diesen Fahrertyp, den du beschrieben hast. Also häufig sehr hart davor. Vuelta, da sammelt man ja auch richtig Höhenmeter, so über die gesamte Grand Tour hinweg. Also auch wirklich steile Berge und Berge, wo man auch als Sprinter richtig, richtig Watt stehen lassen muss, um da überhaupt zu überleben. Und da war er ja eindeutig der Stärkste. Aber bei dem Sprinterfeld, was jetzt beim Giro am Start ist, halt auch schwer, was zu holen.
Ist ja beim typischen Sprinter läuft es ja so, wenn es berghoch geht, kommt im Radio die Ansage, XY ist abgefallen, jetzt warten wir erstmal alle. Und dann geht's weiter. Bei Caden ist es so, da kommt dann die Ansage, Boys, you stay with Caden, you stay with Caden. Und dann sind wir schon alle gedroppt und gucken wir, okay, Caden noch vorne, ganz vorne bei den Bergfahrern mit dabei. Ist immer schwierig. Da muss Caden eher auf uns warten. Spannender Fahrertyp. Vor allem, er ist ja auch sehr schwer. Also geht er auch eher auf die 80 Kilo zu. Aber er wirklich, also brutales Vieh. Der kann so latschen. Ist wie kein Zweiter, würde ich fast sagen.
Ja, das ist also wirklich sehr, sehr spannend, aber dieses Giro-Sprinter-Starterfeld ist echt brutal.
Ja, also wirklich, also so viele Top-Sprinter beim Giro, weiß ich nicht, letztes Jahr waren schon gute Leute, aber dieses Jahr hast du ja wirklich fast alle mit
Jahr
dabei.
Dieses Jahr ist echt nochmal eine andere Liga. Lass uns doch nochmal über Tim Hillier reden. Der war ja auch mal dein Teamkollege in deinem ersten Jahr bei Alpecin, bevor er dann zu Quickstep gewechselt ist, weil es eben diesen Konflikt immer gab zwischen ihm und Jasper Philipsen. Also für wen fährt man? Das hat eine Tour lang super funktioniert. Da haben beide ihre Etappen gewinnen können. Aber das ist ja definitiv kein Projekt auf Dauer. So, also das ist ja so, wie wenn du im Fußball zwei Neuner vorne reinstellst. Funktioniert nicht. So, also Tim Hillier zum naheliegendsten Team gewechselt, würde ich jetzt mal sagen. Sudal Quickstep. Und ist dort jetzt auch in diesem Frühjahr super erfolgreich gewesen. Du hast gesagt, das ist so ein spezieller Sprinter-Kapitänstyp, also für euch so zur Einordnung, Sprinter immer, wenn sie ins Ziel kommen, nicht ansprechen. Also wenn sie gewinnen, dann schreien sie nur rum und sind eh für keinerlei rationale Worte zu haben. Und wenn sie irgendwie so ab Platz 2 meistens sogar, wenn der erste nicht viel stärker war, aber selbst dann regen sie sich auf, dass sie nicht gleich stark sind und warum und was auch immer. Die darfst du nie im Ziel nie ansprechen. Aber bei Tim Hillier ist es anders, hast du gesagt.
Ja, und zwar, das kann ich jetzt mit so ein bisschen Abstand sagen. Mittlerweile, also vom Kopf, vom Reinhalten und von den Beinen her, kann ich wirklich im Lead-Out wirklich eine gute Rolle spielen. Ob es, ich sag mal, wirklich letzter Lead-Out-Mann ist, vorletzter oder drittletzter. Das war im ersten Jahr vielleicht gar nicht so, weil du brauchst ja erstmal Erfahrung. Du kommst da rein in die World Tour und denkst, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Da wird so reingehalten und also so brutale Powerwerte werden da getreten, dass du erstmal denkst, oh je, schaffe ich das hier überhaupt? Und bei Tim war das krasse, also sowieso bei mir generell im Team, alles super Leute, wirklich alle fair, auch Jasper, alles geile Typen. Aber bei Tim, der bleibt mir ganz besonders in Erinnerung, weil, also egal, ob du einen guten Job, einen schlechten Job, irgendwas in der Mitte oder ob du gar nicht vorhanden warst am Ende, der Typ immer Erster geworden, weiß ich nicht, Fünfter oder Zehnter, immer sagt, ey, geil, super Job gemacht. Also der hat sich nie beschwert, nie auf andere Leute oder nie andere Leute da verantwortlich gemacht. Immer die Schuld bei sich gesucht, auch wenn oft denn, auch wenn er oft gar nicht die Schuld hatte. Nee, also wirklich absolut geiler Typ, deswegen freut mich auch, dass er jetzt so erfolgreich ist. Nee, immer, also wirklich sehr, sehr guter Teamkollege. Deswegen auch sehr schade, dass er zu Quickstep gewechselt ist. Das war ja so, wir hatten den Tim und den Jasper zu dem Zeitpunkt und Tim ist ja jetzt schon, wie alt ist er? Über 30, ne?
Tim ist auf jeden Fall über 30, ich meine, er ist 31. Ich mache jetzt hier mal Live-Recherche und check das mal eben nach. Aber
Also ich kann ja schon mal sagen,
ja, bitte.
bei Alpecin, auch die letzten Jahre hatten wir noch nicht das Budget. Und dann war es, glaube ich, schwer, wirklich so zwei Top-Sprinter noch neben Mathieu zu halten. Und auch die Rolle, wenn du jetzt mal Jasper mit Tim vergleichst, es lag ja nahe zu sagen, okay, Jasper ist jung, richtig schnell, hat auch die brutale Zahlen, wir halten jetzt an Jasper fest. Und Tim war gar nicht immer so ein Zahlenmonster. Also gar nicht so krasse Werte gefahren, ob es jetzt Schwelle war oder wirklich der reine Sprint. Deswegen fiel da wahrscheinlich die Entscheidung einfach auf Jasper und Tim, der hat bestimmt ein brutales Angebot da von Quickstep damals erhalten, hat sich denn für die entschieden. Was ja auch als Belgier nahe liegt, Quickstep auch riesiger Traditionsverein. Ja, genau. Und Tim halt alt, ne? Normalerweise ist ja ein Sprinter,
31, ja, wie ich gesagt habe.
also auch völlig nachvollziehbar, bei einem Sprinter sagst du ja, ab 30 musst du vorsichtig sein oder vielleicht sogar schon davor.
Ja.
Die können mal ein paar gute Jahre haben und dann ab 30 geht es in der Regel bergab. Ich habe auch letztens einen spannenden, hier der Lance Armstrong hat ja auch einen Podcast und da habe ich ein spannendes Reel gesehen, halt so ein
The
Ausschnitt.
Move heißt es, glaube
Ja,
ich, ne?
The Move, genau.
Ja.
Und da meinte er nur, wenn so Sprinter, so junge Typen, so dumm und noch naiv sind, dann halten die halt rein wie sonst was. Und wenn sie älter werden, eine Freundin haben, noch ein Kind,
Ein
dann
Hund.
einen Hund, dann denken sie ein bisschen mehr nach und dann verlieren sie so ein bisschen diesen Edge und werden dann halt Dritter, Sechster, Siebter statt Erster. Und hätte man bei Timberley auch denken können, aber du, der hat ein Kind und seitdem zündet der noch mehr.
Ja, seitdem läuft es richtig. Aber anscheinend auch ein interessanter Fahrertyp, weil Tim Mellier ist für mich so Prototyp Belgier. Ist ja auch mal Cross gefahren so ein bisschen, also jetzt nicht so Mathieu und Wout-mäßig Cross gefahren, aber durchaus hat er halt diese klassische belgische Schule durchlaufen.
Aber finde ich auch krass.
Aber
Der fährt ja bis jetzt noch Cross, wird er jedes Mal 45. So
ja,
übertrieben
zack.
gesagt, aber ich fahre trotzdem noch mal eine Saison.
Klar.
Fahr ich einfach.
Der holt sich dann einen Rennbus und gibt seine
Rennbus.
Lizenz ab, damit er die Nummern dann kriegt und wieder zurückgibt mit Transpondern.
Ja.
Also, sensationell. Nee, Tim Hillier, spannend. Also ich kann nur zurückmelden. Unser Sprinter Filippo Fortin, eher der Typus im Ziel nicht ansprechen, egal wie es lief. Erstmal einen Bogen nehmen. Also
Ja.
da kommt dann noch das italienische Temperament
Ja,
hinzu.
ja.
Das ist also ist hochentzündlich, würde ich schon fast sagen.
Ja.
Also
Nee, also ich muss sowieso sagen, also ich habe ja so ein Glück, alle Sprinter bei uns, auch über die letzten Jahre, mit denen ich zu tun hatte im Team, also alles super, super Typen, auch liefern ja alle ab. So gefühlt bei uns, wenn du im Sprintteam da bist, wird mindestens mal jedes zweite Rennen abgeschossen. Aber auch alle super Typen. Ich höre aber oft, dass es da einige Leute im Peloton gibt, genau die dann ein bisschen rauer, ja, da sind. Und wenn es dann mal nicht läuft, dann wird oft nur die Schuld bei den Teamkollegen gesucht, obwohl es vielleicht noch am Sprinter liegt, ja.
Ja,
Aber.
ich habe das auch mal von einem anderen italienischen Sprinter gehört, der in der World Tour auch sehr erfolgreich war. Ich nenne jetzt den Namen nicht, weil es unfair ist, es irgendwie über zwei Ecken gehört zu haben. Aber der soll auch Typus temperamentvoll und dann noch als Add-on obendrauf, das hat Pipo nicht, zum Glück, aber der.
Handgreiflich geworden, der ist mit dem Elite-Autofahrer
Nee,
verprügelt.
nee, nee,
Du
nee,
Penner.
nee, 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 das ist Cipollini, wieder ein anderer. Der ist, den haben sie zum Glück ruhig gestellt. Den haben sie zum Glück ruhig
das wäre so
gestellt.
konsequent, da haben sie einfach die Elite-Autofahrer
Ja,
einfach erstmal eine Schelle gegeben.
Ja, zack. Vai, io cane, Dio porco, porco Dio. Nee, also dieser besagte Sprinter, der in der World Tour auch erfolgreich war, auch italienisch, nämlich. Bei dem so, egal was war, immer der Anfahrer. Also selbst wenn er gewonnen hat, war eigentlich zu spät. Zu früh, zu früh. Und das ist schon sehr
Nee,
anstrengend,
dann
glaube
guckst
ich.
du so als Anfahrer, guckst du so vorne, hat er gewonnen, hat er nicht gewonnen, dann siehst du, hat nicht gewonnen, drehst du um, dann fährst du gar nicht durch die Ziellinie. Haust du erstmal ab.
Boah, das ist so richtig, das ist so, weißt du, was das ist? Das ist, also, um hier so. Das ist so eine toxische Arbeitsweise. Also,
Ja.
das ist doch wirklich, normalerweise wendet ein Bürojob, wenn man das sagen, Arsch lecken.
Ja.
Also, mach nicht mehr mit. Aber, also, schrei mich doch nicht so an, ey.
Ja, nee,
Naja.
das ist im
Aber im
Sp
Radsport okay.
ja, im Radsport okay. Nee, aber ist auch krass, da gehen dann immer die Gefühle mit einem durch. Kann man
Ja.
ja, du, da hängen auch Existenzen dran, ob da jetzt jemand das Radrennen gewinnt oder nicht, ne? Ist er so.
Ja, da hängen Existenzen auf so einer Tubeless-Felge.
Ja, es ist dann.
Mit Milch.
Ich habe noch nie im Büro gearbeitet, aber genau, da weiß ich nicht, ob du mal so eine Excel-Datei falsch ausfüllst, das würde, also, weiß ich nicht.
Fällt im Zweifel gar nicht
Ja,
auf.
genau.
Naja, gut. Also, Giro haben wir, denke ich, bis dahin ganz gut
Ach,
durchgequatscht.
na, jetzt nochmal
Ja,
noch
bitte.
mal irgendwie beim Giro erstmal bleiben. Und zwar
So.
fand ich sehr spannend Hashtag Free Emu.
Ja, oh, sehr spannend. So ein bisschen Gossip hier noch mit reinbringen. Sehr gut, Baller. Ja,
Wir
Emanuel Buchmann.
sind leider ein bisschen spät dran tatsächlich, aber das
Late to the Party.
müssen wir auf jeden Fall nochmal hier mit
Ja,
reinnehmen.
besser spät als nie. So, also Emanuel Buchmann hatte sich doch mit harschen Worten auf Instagram über seine Giro-Ausbootung geäußert. Und das ist was, was ich ihm so gar nicht zugetraut hätte. Weil er ist da wirklich klar und direkt geworden und hat seinen Unmut Luft gemacht. Baller sucht gerade parallel, soweit ich das hier richtig im Augenwinkel sehe, nochmal den Post raus. Dann kannst du doch einfach auch nochmal sagen, was er da en detail geschrieben hat.
Ich will auch nochmal, also erstmal zu Emu, geiler Typ. Ich habe in meinem Leben einmal mit ihm gesprochen. Das war Etappe 21 in Madrid bei der Vuelta. Da meinte er zu mir: Glückwunsch zur ersten Grand Tour-Teilnahme. Geil,
Geil,
durchgefahren. Ja,
geil,
also
geil,
erstmal
geil.
ist mir sehr sympathisch, dass er mir da als kleinen Mann auch erstmal sagt: Ey, geil, Glückwunsch, erste Grand Tour hier durchgefahren. Nee, genau, das waren die einzigen Worte, die ich mit ihm mal gewechselt hatte. Ja, genau, ich hatte hier einen Screenshot rausgesucht. Hatte ich hier auch gleich geschickt. Und zwar bei diesem Post, den er da ja, bei Social Media geteilt hat. Genau, hat er sich ja so ein bisschen beschwert, aber trotzdem irgendwie in einem sachlichen Ton. Und pass auf, da waren dann so Kommentare. Soll ich den mal vorlesen? Den einen Kommentar.
Ja, nee, lass uns
Nee.
das mal nicht vorlesen,
Ja,
weil
nee, nee.
es geht ums Prinzip.
Ja, genau. Und zwar, da haben dann wirklich Leute sich Zeit genommen, bestimmt so eine Stunde, und haben dann da ganz, ja, ganz böse aufs Blatt gebracht, einfach, warum es gerechtfertigt ist, dass Emu jetzt nicht zum Giro mitgenommen wird. Und also das finden wir auch, glaube ich, scheiße, weil, ja, also das hat er einfach nicht verdient. Emu wird, glaube ich, bis heute an seinem vierten Platz bei der Tour gemessen. Und da sind dann wirklich so Leute, die sagen: Ey, nach dem vierten Platz bei der Tour, da kann man gar nichts mehr. Und das ist ja halt absolut Schwachsinn. Also so ein vierter Platz bei der Tour, da träumen, glaube ich, alle von. Und was eine sensationelle Leistung. Und er fährt ja bis heute auf so einem Niveau, wird letztes Jahr deutscher Meister, ist immer noch im deutschen Meistertrikot und fährt da so stark mit rum. Und wäre auch sicherlich ein ein sehr guter Helfer gewesen. Es ging ja darum, dass es bei Emo jetzt nicht gereicht hätte, um ums Podium mitzufahren beim Giro. Und deswegen wurde ich mitgenommen.
Ja, genau. Und es ging um eine Kapitänsrolle und auch um eine Co-Kapitänsrolle. Und die hat man ihm nicht zugestanden. Okay, also es lässt sich objektiv auf jeden Fall das ein oder andere Kriterium finden für diese Ausbotung. Ich glaube auch nicht, dass man ihn bei Bora da, insofern ich das jetzt von außen beurteilen kann, ungerecht behandelt hat. Auf keinen Fall. Nichtsdestotrotz verstehe ich auch diese Emotionalität von Emu und verstehe auch, dass er da irgendwie, ja, zwecks kurzer Zündschnur, die man in dem Moment als Rennfahrer nun mal hat, weil man enorm viel Leidenschaft und Energie in der Vorbereitung da reinsteckt, so einen Post ablässt und wirklich in die Welt setzt. Und ja, Kommentare darunter sind vollkommen legitim. Ja. Und auch kritische Kommentare darunter finde ich vollkommen legitim. Wenn man mit so einem Post in die Öffentlichkeit geht, muss man auch damit rechnen. Aber, und das ist ein ganz großes Aber, wirklich, es bringt doch nichts. Und da frage ich mich immer wieder, und das kann man ja auch bei politischen Beiträgen unter irgendwelchen Beiträgen, die ein Medienhaus jetzt ablässt, genauso den gleichen Maßstab heranziehen. Was bringt das jetzt, dass ich jetzt da meinen Unmut so halb anonym bis anonym in die Welt hinausblase und posaune, teilweise komplett unter die Gürtellinie gehe, weiß, da adressiere ich jetzt jemanden damit, den es eh schon schlecht damit geht und der eh schon emotional damit komplett down ist und drücke ihn noch weiter in dieses Down rein, ohne ihm damit zu helfen und ohne ihm vor allem auch zu neuen Erkenntnissen zu gelangen, weil ich lege mich fest, zu neuen Erkenntnissen wird Emo durch irgendwelche direkten und härteren Nachrichten, die die Bora-Seite in dicken Anführungszeichen stützen, nicht kommen. Also der geht jetzt nicht raus und liest so einen Kommentar und sagt, ah ja, jetzt so mit einer Woche Abstand, so, ja, war scheiße von mir.
Ja, nee. Aber da sind dann so Kommentare, Emo, wir lieben dich, aber such dir doch für dein Karriereende jetzt einfach ein gutes Pro-Conti-Team und
das ist respektlos. Ja, das ist so respektlos, genau, weil ganz ehrlich, das ist so respektlos und das muss ich wirklich sagen, als jemand, der Conti und Pro-Conti-Fahrer gesehen hat, wie die fahren und wie auch immer, und der sich hat auch letztes Jahr bei einer deutschen Meisterschaft in Donaueschingen dermaßen hat demütigen lassen von dem Emanuel Buchmann, weil der ist, bevor der losgefahren ist, hatte ich eine Bockwurst in der Hand. Und ich habe gesehen, wie der gefahren ist. Und dann lese ich da Kommentare drunter. Okay, ich bin jetzt auch nicht der Maßstab für irgendwas, aber dann sehe ich da Kommentare drunter, wo ich wirklich fassungslos werde, was ist denn ein deutscher Meistertitel wert? Okay, gemessen an einem Grand Tour-Podium ist ein deutscher Meistertitel vielleicht jetzt nicht so viel wert. Aber wenn man sieht, wie Emanuel Buchmann letztes Jahr bei dieser deutschen Meisterschaft gefahren ist, dann muss ich einfach sagen, ist dieser Kommentar darunter möglicherweise von jemandem, der noch nie eine Profi-deutsche Meisterschaft durchgefahren ist, respektlos. Das ist wirklich an dieser Stelle respektlos und hilft einfach einem Emanuel Buchmann nicht weiter. Und ich kann da auch nochmal einen Appell ablassen. Jetzt werde ich ähnlich emotional hier beim Verteidigen von Emanuel Buchmann. Überlegt bitte, bevor ihr irgendwas in irgendwelche Kommentarspalten reinsetzt. Also das muss wirklich nicht sein. Das ist echt zu viel teilweise.
Ja, und dann haben diese Kommentare halt auch teilweise ein paar hundert Likes. Also wie du sagst, einfach respektlos, ja, und diese Trolle, die wird es ja immer geben. Da machen wir ja ohne, also können wir ohne Strom ändern, aber genau, also wollte ich auch nochmal sagen, ich finde es so respektlos, wie du schon meintest, der ist uns bei der DM so um die Ohren gefahren, der ist so ein starker.
Ja, dir ja auch. Ja, also, der vollkommen den Arsch versohlt, auf Deutsch gesagt.
Ja, ich war ja sogar vorne in der Gruppe bei der DM, wo der losgefahren ist, das habe ich auch.
Hast du nicht mehr gesehen?
Nee, den habe ich auch nicht mehr gesehen. Nee.
Der hat ja auch alle Mitstreitenden abgehangen. Also wirklich auch von vorne abgehangen. Auch nicht attackiert. Der ist halt einfach, die konnten einfach nicht mitfahren. Ich hatte sogar das Gefühl, der hat auf den Koch noch, der dachte, er ist besser, wenn ich den Koch noch eine Weile mitnehme. Jonas Koch, sein Teamkollege, ging halt nicht. Also, und der ist halt 120 vor Ziel damals seine Bahnen gezogen. Also unglaublich stark. Und vielleicht das jetzt auch nochmal auf uns persönlich übertragend. Wir bekommen ja viele Nachrichten und wir loben das ja auch immer und ist ja auch vollkommen logisch, dass dabei nicht immer nur Lob sein kann. Und es kommt natürlich auch ja so zu gut wie jeder Folge Kritik. Meist auch sachlich, ich würde sogar sagen so zu 90% sachlich, aber hier und da sind auch manchmal Nachrichten dabei, wo ich mir dann auch denke so, ich öffne jetzt meine DMs und du beleidigst mich.
Ja.
Und ich denke mir so, ja, okay, was mache ich jetzt damit? Ich lösche die Nachricht. Aber ich denke mir dann trotzdem in dem Moment so, okay, bin ich jetzt wirklich ein so und so und so und so und ja, meistens sind das ja dann so die Nachrichten, die man dann ja auch schnell vergisst, weil die unsachlichen Nachrichten, die sachlichen Nachrichten sind ja die, die einen beschäftigen und da schreibe ich ja dann auch meistens zurück, ja, hast deinen Punkt gemacht und alles richtig. Darüber freue ich mich sogar, weil das macht hier auch diesen Podcast nur besser. Danke dafür. So wie natürlich auch für jede liebe Nachricht, da auch nochmal großes Dankeschön dafür. Aber diese unsachlichen Nachrichten, das ist so, ja, danke, das lösche ich halt jetzt. Und dann, das habe ich dann auch gleich wieder vergessen, aber trotzdem bin ich in dem Moment erstmal so, ach.
Ja, also, nee, hast du komplett recht. Ich glaube, so ein Emu, der wird da bestimmt auch nochmal so, also das kennt man ja mittlerweile, auch wenn man schon so lange in der Öffentlichkeit steht, der wird sich auch nur kurz durchlesen und denkt sich, ja, naja, was willst du jetzt, du Wurst?
Ja.
Nee, Emu, also so ein guter Rennfahrer für Deutschland auch am Ende mit seinem vierten Platz bei der Tour damals.
Wirklich,
und
ja,
nach wie vor einer der besten oder wenn nicht sogar gerade der beste deutsche Bergfahrer am Berg. Und dass man da nicht dankbar ist, jemanden so zu haben, ja, schade, aber von uns einfach nochmal, Emu, geiler Renner, schade, dass er nicht dabei ist, aber wird noch sehr, sehr gute Tage haben.
Ja, wirklich,
wie
Emu.
Jetzt?
Emo, wir wissen, ich gucke auch gleich mal nach. Emo, wir wissen, was du drauf hast.
Genau.
Wirklich, und lass den Kopf nicht hängen. Ich bin mir sicher, er bekommt dieses Jahr bei Bora noch seine Chancen. Dann muss er sehen, wie es in Zukunft weitergeht. Verlängert er nochmal bei Bora, setzt man sich nochmal an einen Tisch. Ich bin mir sicher, er findet auch ein neues Team und wird da auch glücklich und wird da auch wieder seine Leistung zeigen können. Und eine Sache sei einfach auch nochmal gesagt. Der ist halt letztes Jahr bei der Tour auch in Diensten von Hindley gefahren. Und ich kann mich gerade an die erste Tourwoche erinnern, die ja im zeitlichen Abstand zur DM sich ja in einem Zyklus befindet, was die Form angeht. Und bei der DM war er wirklich unglaublich stark. Und da war er auch in der ersten Tourwoche, da erinnere ich mich noch ganz genau an das letzte Jahr, brutal stark. Und war wirklich derjenige, Hindley ja letztes Jahr in der ersten Tourwoche auch überragend in Gelb gefahren.
Genau,
ja,
gelb,
also
ja,
da ist er ja auch wirklich für einen starken Kapitän gefahren. Da war Emu wirklich überragend. Ganz lange in diesen ekligen Rennmomenten vorne, wo so 20 Mann vorne waren, 15 Mann vorne waren, wo nur noch Favoriten vorne waren, die alle noch frisch sind und alle Peakform haben, da war Emu dabei. Also, um da dann zu sagen, ja, geh mal in ein Pro-Conti-Team quasi, heißt das ja, die meisten Pro-Conti-Teams sind ja nicht zugelassen für Grand Tours. Also, du bist gerade so gut genug für eine Grand Tour, das ist schon eine Respektlosigkeit,
also
einfach
halt
für so einen Renner.
Also so absurd, und das ist ja auch, wenn man wirklich so tief in der Materie drin, da musst du jetzt nicht mal übertrieben tief in der Materie drin sein, aber wenn du dich einfach sehr gut auskennst mit Radsport, wie wahrscheinlich einige Leute oder fast alle, die den Podcast hier hören, dann siehst du ja von außen, der macht immer noch einen krassen Job und der ist auch, der kann auch richtig Rennen gewinnen. Ja, genau, und dann so eine Kommentare einfach komplett Müll. Aber ich glaube, ihn wird ihn gar nicht interessieren, weil als richtiger Renner, da kannst du auch mit umgehen. Liest du und dann denkst du dir, naja, alle klar.
Ja, also wir gehen jetzt davon aus, dass Emu nicht den Kopf allzu tief und allzu lange hängen lässt. Er ist 31, um das nochmal hier zu beantworten. An der Stelle habe ich gerade nochmal nachgeguckt und ich bin mir sicher, er hat nochmal ein paar Jahre vor sich.
Kommt wie Tim Hillier jetzt in die besten Jahre.
So, genau. Wie so ein Wein.
Ja, wie so ein
Wein, guter Wein. Nee, also Emanuel Buchmann ist vor allem ein Fahrertyp, der auf jeden Fall bis 35 noch richtig stark sein kann. Also es ist ja jetzt kein Sprinter, bei dem die Schnellkraft lässt ja am ehesten nach. Also du hast ja diese 30er-Marke angesprochen. Alles, was über 30 ist, musste gucken. Ja. Musste auch mit der Vertragslänge gucken als Teammanager, was du mit so einem Renner machst. Bei Tim Hillier hat es geklappt. Mit 31 ist der ja wahrscheinlich so stark wie nie. Bei Emanuel Buchmann kann man sagen, ein Fahrer wie er es ist, der ist mit 31 jetzt noch nicht im Winter seiner Karriere angekommen, sondern vielleicht ist es eher spätsommerlich. Aber da ist auf jeden Fall auch noch der goldene Herbst, Minimum. Also da sind noch ein paar Jahre zu gehen.
Ja, auf jeden Fall. Also haben wir uns mal auch nochmal hier für Emu stark gemacht.
We stay with Emu.
Ja, nee, und ganz im Notfall bei Maloja immer einen Platz frei.
So,
ja.
Also Emu, ja. Emu zum, so, also wenn Emu zu Maloja kommt, also wirklich, also da sage ich, komm, Emu, komm ran. Es ist ja jetzt auch, also Raublingen und Holzkirchen, das ist ja auch alles, also ich bin da ja oft am Servicekurs vorbeigefahren bei Bora im Training. Das ist also Emu zu Maloja.
Sag. Ja. Ja, nee, also das wäre auch ein guter Folgentitel. Emanuel Buchmann zu Maloja Pushbikers.
Jetzt.
Ja, jetzt noch mit Season Transfer.
Ja, mit Season Transfer. Nice. Ja. Why not? Gewinnen wir mit ihm, weiß ich nicht, sowas wie Sibio Tour oder Czech Cycle Tour, so du bergige Dinger. Also.
Ja, nee.
Also da sehe ich ihn schon.
Wär schön.
Ja.
Das war's zum Giro, würde ich sagen, alles drumherum.
Yes.
Und dann der nächste Punkt, das fast brandaktuell, Rick Zabel.
Hört auf.
Rick Zabel hört auf. Wie hast du das erfahren?
Ich habe das über Instagram erfahren, über sein Reel, was er hochgeladen hat, wo er emotional einfach in ein paar Sätzen gesagt hat, O-Ton, war eine nice Zeit, danke, aber ich höre auf. Und man hat aus dem Video herauslesen können, wir haben davor schon ein paar Insights gehört über den Flurfunk und über eine direkte Partei, dass Rick auch auf jeden Fall nach dem Jahr aufgehört hätte und auch schon nach dem letzten Jahr überlegt hat. Und jetzt eben so, ja, frühsommerlich zieht er die Reißleine.
Ich kann ja mal kurz zusammenfassen. Und zwar unser Podcast ja deutlich größer wie Plan Z, deswegen die meisten, die das jetzt hier hören, werden Plan Z nicht hören.
Ich habe gehört, 5-mal so groß, ne?
Ja, 7-8-mal hat uns gerade unser Pressesprecher hier von nebenan gesagt, hat er uns hier gerade durchgegeben. Den Podcast hattest du nicht gehört, richtig, ne?
Mm-mm.
Genau, hatte ich, also war sehr, sehr gute Folge, hatte ich mir beim Radfahren reingezogen, bin ich gerade eine Stunde KB gefahren, locker. War gut dafür. Nee, und zwar lag daran, dass das Development-Team von Israel, die haben gerade einen sehr schnellen Renner, den wollen sie hochziehen. Und es ging darum, Akis wird aller Wahrscheinlichkeit nach die Tour fahren. Und Israel hat gerade so viele starke Fahrer, dass es wahrscheinlich darum geht, dass Zabel nicht die Tour fahren wird. Und genau, wie du schon meintest, Zabel wollte nach diesem Jahr wahrscheinlich die Karriere beenden. Und genau, hat jetzt halt die Chance bekommen. Wahrscheinlich hat er sich da sehr gut mit dem Team geeinigt, dass er gut ausgezahlt wurde. Kann jetzt schon zu rund um Köln aufhören. Es ist ja auch geil, dann bei einem Heimrennen sein letztes Rennen dazu bestreiten. Und ich würde sagen, einfach mal Glückwunsch zur guten Karriere von uns. Sehr, sehr starke Karriere gehabt, auch einige Rennen gewonnen. Sensationeller Leadout-Fahrer. Und wenn man aus der World Tour auch so gut rausgeht, ohne größere Verletzung, einfach heil durchkommt, auch sensationell. Ja, also wenn man so eine lange Karriere hat und am Ende gesund rauskommt, auch, also sensationell. Ne?
Ja, und Vater von zwei gesunden Kindern, zwei, ne?
Ja,
also,
genau.
Rick, sei mal da drauf stolz. Du hast auch noch ein bisschen was vor dir. Jetzt beginnt ein neues Leben. Ich gratuliere dir auch zur Karriere und muss sagen, Gratulation auch dafür, dass du das Radprofi-Influencertum erfunden hast.
Ja.
Muss man ja so sagen. Also ganz ehrlich, am Anfang dachte ich mir so, weiß ich nicht. Und er musste sich dann auch finden. Und dann gab es dieses Rick's World Tour, diese YouTube-Vlogs, die er da mal probiert hat. Das hat er dann auch relativ schnell sein lassen. Ich fand die gar nicht so schlecht. Aber dann die Zusammenarbeit mit Paul Ripke, das war immer sehr witzig und gut und was auch immer. Und jetzt muss ich sagen, bei diesen Instagram-Reels, das ist echt unterhaltsam. Und ich habe auch von vielen Fahrern aus der Hobby- und Amateurszene gehört, ist einfach so geil, wenn man sieht, da ist jemand Ü30 World-Tour-Fahrer und macht das schon so lange und hat quasi den ganzen Tag auch Zeit, sich mit dem Material zu befassen und kann ständig einen Mechaniker fragen. Und der fuckt sich trotzdem so doll darüber ab, dass er den Mantel nicht draufkriegt. Und dann ist die Milch und dann saftet es und dann regnet es und das nervt. Das ist halt geil, das zu sehen. Und da ist er total real im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Videos sind super anschaulich. Also Gratulation auch dafür.
Ja, also,
ich glaube, da ist er ein gutes Vorbild.
Ja, also auf allen Ebenen die letzten Jahre performt und auch wirklich so starke Leadouts gefahren. Also der war ja oft wirklich auf den letzten 200 Meter noch da. Da war der Sprinter dann nicht mal mehr da. Also wirklich sensationeller Leadout-Fahrer. Uns hätte es gefreut, ne, wenn er noch länger gefahren wäre. Aber so hat er jetzt sicherlich für sich in der World Tour oder Israel ist jetzt Pro Conti, steigen ja wahrscheinlich die nächsten Jahre wieder auf. Aber ein gutes Ende gefunden. Also ja, Props von uns.
Ja, dicke Props an der Stelle. Und vielleicht findet sich ja jetzt so über diesen Weg nochmal eine Zusammenarbeit mit ihm. Über irgendeine Ecke, wie auch immer. Wir beide, das können wir jetzt auch nochmal an der Stelle sagen, sind voraussichtlich bei Rund um Köln auch da. Also
fahren wir Rick nochmal Leadout in den, so, in den Rick, Agateberg.
Ich glaube, Rick wird da nicht ansprechbar sein. Ist sein letztes Rennen, Heimrennen und was auch immer. Aber irgendwann mal, glaube ich, findet sich da schon was. Wie gesagt, wir finden es cool und du hast auch mal so zurückgemeldet bei deiner Anfangszeit bei Alpecin. Du, also Rick, Zitat, also im Finale darf Posis fahren, kann er.
Ja. Nee, das meine ich ja in meinem ersten Jahr. Da ist man erst, oder man ist ziemlich baff, du kommst da rein und dann wird er reingehalten, wie sonst was. Und es ist dann gar nicht so einfach, im Leadout wirklich einen guten Job zu machen, weil du bist entweder am Weg oder kommst nicht nach vorne oder bist eingebaut. Und da habe ich einige Male dumm geschaut, wenn ich mir das im Nachhinein nochmal angeschaut habe im Fernsehen, weil Zabel wirklich immer vorne gewesen, die richtigen Lücken gefunden. Und ja, also wirklich guter Renner gewesen. Also ich sag mal, er hatte auf jeden Fall weitermachen können mit den Fähigkeiten, die er hat. Aber ja, so soll es jetzt gewesen sein.
So soll es gewesen sein. Sollen wir zum Ende der Folge nochmal über das in der letzten Folge angesprochene reden?
Ja.
Ich bin ja dann nach Mallorca geflogen.
Ach ja, sensationell. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Highlight.
So, zum eigenen Mallorca 312. Wir hatten ja gesagt, der Extrem-Radmarathon.
Extrem Mallorca
312. Also an der Stelle muss ich sagen, so, Start ist da um 6.30 Uhr, ist ja klar, ultra lang. Es gibt ja da etliche Starterinnen und Starter, die für diese 312 Kilometer mit langen Pausen so 13 Stunden oder so bestimmt brauchen. Also so alles in allem, also nicht reine Fahrzeit, sondern so alles in allem. Viele stoppen auch zwischendurch, habe ich gehört. Da musst du ja so früh losfahren. Also Start 6.30 Uhr für die Ersten. Es kann natürlich sein, wenn du einen hinteren Startblock hast, dass du erst so 7.06 Uhr losfährst.
Wann hat denn der Wecker geklingelt?
Der Wecker, das war nicht so, also ich glaube 4.40 oder 4.45.
Oh, brutal.
Ja, ist schon brutal. Und dann probiert man tatsächlich zu essen, was geht. Also so viel Carbs, wie du reinkriegst und merkst, das ist gerade noch okay. Ist vereinbar mit meinem Magen. Das kriegst du rein und was nicht, lässt du weg, weil kannst ja dann direkt von Anfang an regelmäßig essen, was du eh machen solltest.
Noch mal ein Tipp von uns.
So.
Ich mach's tatsächlich, also mittlerweile, du musst dann noch sehr oft dein Gefühl hören. Ich stehe manchmal beim Frühstück auf, lauf so kurz rum, geh zum Buffet, um mir noch was zu holen. Und dann gucke ich wirklich so, wie geht's dem Magen aktuell? Ist er jetzt schon
sehr gut?
Also einfach, wie voll fühlt er sich jetzt an?
Ja.
Genau, weil.
Also Rennfahrerpragmatismus nennt man das und das ist gut. Auch gern mal so, gern mal wirklich, und das ist ernst gemeint, das ist kein Joke. Ja. Ich weiß, wir haben in der letzten Folge vieles auch ins Lächerliche gezogen und das meiste davon ist aber auch tatsächlich ernst gemeint und manchmal sind diese ganz reinen pragmatischen pragmatischen Hinweise und Tipps die besten, weil die kommen auch wirklich aus der Praxis, weil einfach mal so aufstehen, wie Baller gerade beschrieben hat, zum Buffet gehen und gucken so, wie fühle ich mich denn gerade, weil du kannst dir irgendwas abwiegen im Vorhinein, irgendwas ausrechnen, wenn du schlecht geschlafen hast oder irgendwas schlecht verdaut hast, dann kannst du die 20, 30 Gramm extra, die du dir jetzt geplant hast, nicht aufnehmen. Oder brauchst du
oder noch? In Form von Leberkäse.
Oder, ja.
Das geht dann schon noch. Irgendwie die haben mal Platz.
Nee, aber das sind wirklich gute Tipps. Was ich dann auch noch da anfügen kann, neben diesem zum Buffet laufen und gucken, wie fühlt sich das dann gerade an für meinen Organismus, auch mal so wirklich so am Bauch fassen und gucken so, oh, ist der, also komm, was macht das gerade mit meinem Körper, mit diesen Carbs? Also habe ich so einen Blähbauch? Mhm. Weil das gibt es tatsächlich auch, wenn du so radikal Carboloading machst, dass dann wirklich so die ganze Bauchdecke richtig hart wird. Und das ist nicht gut. Und da kann ich an der Stelle sagen, stopp.
Ja.
Stopp. Also Blähbauch und richtig harte Bauchdecke ist nicht gut. Gerade wenn ihr dann vorhabt, über Stunden noch auf dem Rad zu sitzen. Das ist echt nicht gut. Also dann überdenkt das, was ihr bis dahin gegessen habt und noch essen wollt. So viel sei gesagt. Also, Frühstück war dann so, weiß ich nicht, so vor 5 oder 5, nach 5, 6.30 Uhr war dann Start. Wir waren nicht ganz, ganz vorne, sondern ein bisschen dahinter. Wir sind dann so kurz nach halb gestartet, aber bist ja dann relativ schnell vorne, weil viele fahren das ja echt auch nur so auf Finishen und die schießen dann nicht gleich los. Wir wollten dann schon einfach, um safe zu gehen, weil es gab dann natürlich auch direkt am Anfang ein paar Stürze vor. Sind direkt vorgeschossen. Das war auch schon ein kleines Erlebnis, weil es ist natürlich um 6.30 Uhr im April auch noch so ein bisschen, also dunkel ist zu viel, aber so ein bisschen halbdunkel. Also es geht halt gerade so die Sonne auf und ich bin logischerweise dementsprechend meine Brille hinten im Helm gefahren, konnte die nicht aufsetzen und ich als Brillenträger, also es war für mich schon so ein bisschen U-Bahn-Surfen, weil ich dann echt so ein paar Leute gesehen habe, wo ich halt gesagt habe, okay, die fahren hier echt gerade, also die fahren hier gerade ganz chillig los, da ist auch alles mit allem zu rechnen, dass sie von da nach da fahren. Und deswegen war ich dann schon so die erste Viertelstunde, bis wir da dann an tausenden Startern gefühlt vorbeigefahren sind, die in diesen 2 Minuten oder 3 Minuten gestartet sein müssen. Bisschen stressig.
Was denkst du, wann waren die ersten, also 6.30 Uhr ging es los und wann waren die ersten Leute an der Startlinie? Schon so um 6 Uhr oder?
Nee, vor 6. Habe ich doch gesehen, klar. Ja.
Geil.
Das ist heftig.
Schön Stunde vorher an Startstelle.
Ja, das ist schlimm.
Mal also, um 3 Uhr morgens frühstücken.
Ja, voll. Also ganz schlimm. Naja, und dann ging es auch in den ersten Berg rein. Was soll ich sagen? Also ich bin losgefahren mit 2 großen Flaschen, also so 0,75er und hatte noch mal eine normal große Flasche, so 0,5, was da reingeht, also halber Liter hinten im Nacken. So, weil der Plan war, dass ich die dann halt irgendwie so
dass du damit Leute abwirfst.
So oder trinke. Also ich habe Letzteres gemacht. War vielleicht ein bisschen wichtiger. So, und wir sind den ersten Berg wirklich schnell hochgefahren. Also ich sage echt schnell hochgefahren. Und ich kann ja mal so ein bisschen sagen, weil mich das auch viele Leute gefragt haben, was man denn da so machen muss, um dann da, weiß ich nicht, bei so einem Mallorca-Extreme-Ding da vorne den ersten Berg hochzufahren. Also ich kann sagen, okay, ich hatte natürlich auch mit diesen 100.000 Flaschen nochmal extra Gewicht dran, was auch immer. Aber ihr müsst schon so bereit sein, 5 Minuten. Also das ist halt ein Radmarathon, das sind keine All-Outs. Und es war halt irgendwie so, also ich bin im Nachhinein, warum sind wir dann teilweise so schnell gefahren? Egal, also 5 Minuten bin ich da 4:30 gefahren. 10 Minuten bin ich da 400 gefahren. 20 Minuten bin ich da 361 gefahren, 60 Minuten 320, 90 Minuten 285. Und das ist erstmal
mit einem Gewicht von?
Also, gut, ich hatte ja schon gesagt, ultra viele Riegel und Flaschen und so, aber jetzt so rein mein Körpergewicht 66.
Ja, das ist dann schon ordentlich.
So, und ich würde sagen, wir könnten vielleicht sogar 67 und was auch immer gewesen sein, weil ich im Vorhinein da auch nicht so viel gemacht habe und eh immer so eher zu 67, aber so 66, 67 Kilo. So, also das, ihr müsst da schon richtig, richtig schnell fahren. TSS hatte ich all in all. Ach, das sei nochmal gesagt. Warte kurz, zum Rennen in Anführungszeichen. Wir sind so zügig dann auch weitergefahren. Also es ging dann die ganze Zeit so Fatmax und Unterschwelle, also so Sweet Spot, so ging es eigentlich die ganze Zeit. Immer so ein bisschen Gas fahren, sagt man in Rennfahrersprache. Und dann bin ich bei der Rennhälfte so bei 150 am Berg gedroppt. Aber so gedroppt, dass ich sage, okay, ich hatte oben ein paar Sekunden. Also ich dachte mir so, okay, wenn die vorne rausfahren in der Abfahrt, rolle ich da wieder hin und danach ist noch so viel Zeit, dann verliert sich das, vielleicht finde ich da eine Gruppe und so. Ich habe in dem Moment gar keinen Stress gemacht. Ich bin jetzt auch nicht abgefallen, weil ich 100% gegangen bin, sondern ich habe einfach gemerkt so, okay, die fahren viel schneller und es fühlt sich für die alle viel leichter an. Mhm. Ich brauche jetzt da nicht mitfahren und komplett mich ausschießen, sondern das ist gerade für mich so schnell genug, hier so 340 Watt oder so zu fahren. Müsst ihr euch vorstellen, da hatten wir halt schon 150.
Krass.
So, und dann bin ich die Abfahrt runter, war auch alleine und habe schon vorne gesehen, okay, da kommen einige zurück. Nice, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich gedacht, Alter, irgendwas war auf meinem Vorderrad so. Und dann dachte ich mir, okay, hier irgendwas klebt da. Und dann habe ich so geguckt und dachte, naja, nee, aber das ist ja nur so ein kleiner Punkt. Naja, fahr. Dann habe ich gemeint, oh nee, Luft wird weniger. Und dachte ich mir so, es ist aber so schleichend weniger. Und dann unten in der Abfahrt war die Luft komplett raus aus dem Vorderreifen. Und dann war da auch so eine Verpflegungszone, wie es das eben bei solchen Radmarathons da gibt. Und da habe ich gesehen, ich hatte eine Reißzwecke drin im Vorderrad. Und dann habe ich auch
hat 30 da gelegt, weil er seinen Sieg haben wollte. Das
so, so. Ja, und dann habe ich auch noch ein paar andere Atzen, die mit mir da vorne drin waren. Also wir waren zwischenzeitlich eine 4-Mann-Spitzengruppe, also mit Patrick und mir drin, dann waren wir mal 5 und dann wurden wir von hinten von einer größeren Gruppe gecatcht, dann waren wir mal auf einmal so 15, 20 und aus der Gruppe bin ich dann auch bei der Hälfte, wie gesagt, rausgedroppt und hatte dann diesen besagten Platten. Dann habe ich gewechselt und dann hatte ich kurz so eine...
Hattest du Schlauch dabei oder was?
Ja, ja, klar, da ist ja alles dabei, auch Handy, ja, ich habe Video gemacht.
Ah, ja, ja, ja.
Das ist ja geil, ja. Also da habe ich alles mitgenommen, klar, logisch. Und dann hatte ich kurz so eine Identitätskrise und dachte mir so, was machst du jetzt? Fährst du jetzt schnell weiter oder nicht? Und dann habe ich noch einen getroffen von der Losteria, einen Mitarbeiter, die auch dort waren. Über dieses Sponsoring sind wir ja überhaupt dort gewesen und kam die Idee, dort zu fahren. Und dann mit dem noch gequatscht und wie auch immer, der ist die kleine Runde gefahren, 167, bin ich mit dem noch ein paar Meter gerollt. Und dann dachte ich mir irgendwann so, okay, also jetzt hast du hier aber echt eine halbe Stunde, standest du erstmal ein paar Minuten, hast eine halbe Stunde, bist du jetzt hier echt nur so 190 Watt gefahren. Okay, wenn du jetzt 312 zu Ende fahren willst, musst du jetzt echt zügig fahren. Und dann bin ich so alleine gefahren, ewig lange. Und dann habe ich irgendwann einen Atzen getroffen aus Liechtenstein, ein Amateur war, der aber wirklich gut Zug drauf hatte und total motiviert war. Und mit dem bin ich dann more or less zu Ende gefahren. Das war dann ganz geil, aber bin dann so auf Grundlage mäßig zu Ende gefahren. Und da dann am Ende trotzdem all in all 215 Watt im Schnitt zu haben und 260 Watt normalized, ist schon ordentlich. Und ich hatte reine Fahrzeit 9 Stunden 30. Mit Standzeit und allem hatte ich dann, ja, 59 oder so. Also, und habe am Ende halt wirklich sacken lassen. Patrick schießt am Ende, mein Teammate schießt am Ende das Ding ab. Fahrzeit 8 Stunden 50, was echt krass ist. Und der hatte auch wirklich absurde Zahlen. Also TSS über 500. Ich hatte TSS 470 und das bei einer eingestellten Schwelle von 370. Und ich habe auch schon zu dir gesagt, die Schwelle ist auf jeden Fall so eingestellt, da bin ich wirklich richtig oder bin ich gut in Form. Und jetzt würde ich gerade eher sagen, die ist unter 370. Und da dann trotzdem irgendwie am Ende bei 470 TSS rauszukommen, ist natürlich der Fahrzeit auch geschuldet, aber trotzdem auch diesem brutalen Workload, den man dann da hat. Naja, aber guter, so viel
guter,
dazu.
Guter Trainingstag.
Guter Trainingstag. Nur muss man sagen, es gab keine Siegerehrung, keine Siegerehrung für Patrick, das ist sehr bitter an der Stelle, weil wir sind unter anderen Namen dort gefahren und deswegen disqualifiziert. Ich habe unter anderem Namen, den ich jetzt hier nicht sagen werde, ein Ergebnis gekriegt, weil mir hat es keiner gemerkt, weil ich dann halt nicht vorne drin war so. Aber bei Patrick hat man es halt relativ schnell gemerkt, dass er nicht der ist, unter dem er gefahren ist, sondern jemand anderes.
Patrick ist unter Patrick Stosch gefahren.
So.
Ja.
Ja. Auch guter Mann, bin ich ja großer Fan.
Ja.
Naja, aber das vielleicht nochmal gesagt, nicht, dass ihr hier Fragezeichen über den Kopf schweben habt, warum sind wir unter anderem Namen gefahren? Weil das natürlich im Januar, wo diese Meldung zu war, noch nicht klar war, dass wir da jetzt starten. Und es war eben über dieses Sponsoring, dass wir das gefahren sind und einfach, ja, eine schöne Veranstaltung, um eine Bindung zu Partnern und Sponsoren vom Team zu haben, in dem Fall bei uns die Losteria. Und deswegen haben wir gesagt, komm, das wäre doch eine nette Sache, wenn ja Patrick und ich da voll fahren und das für uns natürlich auch eine geile Sache gewesen und eine spannende Erfahrung. Nur hat das dann eben in dem Fall zur Disqualifikation geführt. In anderen Jahren, habe ich mir sagen lassen, war das kein Problem. Da konnte man dann sagen, gut, als die Formalie im Januar wollte die Namen haben, das geht ja sich eigentlich nie aus. Ändert mal den Namen für die und die Strafgebühr, was auch immer, dann kriegen wir das Ergebnis. Aber wenn du das Ding wohl abschießt, dann lassen sie da nicht mit sich reden, die Veranstalter. Naja, aber für Fragen, also falls ihr da irgendwie Fragen noch zum Radmarathon habt oder generell zum 312er, schreibt mir gerne. Also das war dann doch ziemlich hart, da vorne zu bleiben, muss ich sagen. Also ich hätte nicht mit diesen Zahlen gerechnet, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also das war dann schon nah an einem Radrennen dran und ein Radrennen ist ja dann auch wirklich halb so lang.
Ja, ich hätte mir schon fast gedacht, dass das so hart wird, weil, also, so einfache Rennen gibt es ja nicht mehr, auch wenn es kein richtiges Rennen war.
Ja, safe.
Aber es ist erstaunlich, wie hoch das Niveau auf wirklich allen Ebenen ist. Ob du jetzt rund um den Kirchturm fährst oder da Mallorca Extreme 312. ich hätte schon gedacht, dass ihr da all out fahren müsst. Aber habt ihr erwartet, da wirklich ganz vorne mitzufahren? Auch Patrick?
Ja, Patrick ist ja schon mal Dritter geworden. Und auch über die Losteria hat er da damals den Startplatz bekommen. Und das ist auch wirklich cool, dass die Losteria da so weit dieses Sponsoring denkt und eben auch wirklich die Rennfahrer mit einbindet. Und dass man dann auch mal so ein paar Mitarbeitende und Menschen in führenden Positionen bei der Losteria kennenlernt. Also wirklich eine coole Sache. Und da ist er schon mal vor 2 Jahren mitgefahren und ist halt ohne Support, musst du dir vorstellen, ohne Support, mit 3 Flaschen über diese 9 Stunden Dritter geworden. Also der hat auch keinen Verpflegungsbeutel von der Seite bekommen. Und in diesem Jahr war es halt echt so, wir hatten einen Mitarbeiter von der Losteria auf der Strecke platziert gehabt, ich glaube so nach 130. Und da hat man nochmal 2 Flaschen halt extra bekommen, ist eh schon mit 3 gestartet. Und dann haben wir uns natürlich da auch einen Plan gemacht, wie wir jede Stunde auf unsere 100 Gramm Kohlenhydrate kommen. Und dann hat das auch gut funktioniert und läuft man da auch nicht Gefahr, in den Hungerast zu fahren.
Ich hätte richtig Lust gehabt, so mit Moped einfach die ganze Zeit nebendran zu fahren.
Ja, nice.
Und den immer schön von der Seite verpflegen. Oh, das wär lustig gewesen.
Nee, ja, aber ich muss auch sagen, so viele motivierte Menschen, das war richtig geil. Und Start 6.30 Uhr, aber du, Contador natürlich in der ersten Reihe gestanden. Aber du, 6.30 Uhr, da war Techno-Musik und weiß ich nicht was und Lichter und also ich war bei einigen Punkt-1er-Rennen ist die Stimmung davon, also ein Bruchteil wäre übertrieben entfernt gewesen. Also das ist wirklich, da war richtig Motivation da und ich muss auch einfach sagen, riesen Respekt vor all denjenigen, die noch nicht so lange Rad fahren oder die seit Jahren full-time und noch mehr arbeiten mit Familie dran und so und die echt nur richtige Freizeitfahrer sind und dann trotzdem diese 312 Kilometer fahren, weil, Baller, 312 Kilometer, so 9 Stunden Fahrzeit, wie auch immer, lässt man sich ein bisschen mehr Zeit, macht man es ein bisschen schneller, dann machst du dir einen richtigen Nutrition-Plan und dann fährst du das durch. Da bist du deines eigenen Glückes Schmieds, also da liegt es in der Hand, ob du da krachen gehst oder nicht. Und wenn du sagst, oh, ich habe jetzt nicht so Bock, mir die Lichter auszuschalten und halt einmal an für eine Cola, alles cool, dann kommst du da aber auf jeden Fall an. Die Zeit ist überschaubar. Respekt habe ich echt vor denjenigen, die da 12 Stunden Fahrzeit haben und wirklich ja genauso leiden. Genauso leiden wie wir, wirklich genauso leiden, noch nicht so lange Rad fahren, wie auch immer, die Abfahrten stressen die dann viel mehr, die kennen den Körper auch nicht so richtig und die sich dann da echt durchbeißen. Also das ist mental, ist das so eine Riesennummer, also da habe ich echt Respekt vor jedem. Also das sind für mich eigentlich die Helden gewesen, wo ich mir dachte, wow, also ich habe da schon Mittagsschlaf gemacht, alles schon was gegessen und dann sehe ich, wie da manche reinkommen und wissen nicht, wo oben und unten ist. Und ich dachte mir echt, Wahnsinn. Also ich weiß nicht, ob ich da 13, 14 Stunden so auf mich alleine gestellt und das noch nie gemacht zu haben, mir das antun würde. Also da echt richtig Respekt vor. Also ihr habt Weltklasse produziert.
Ja, und da sind hier Leute in Berlin, die laufen so einen Halbmarathon und denken, sie wären es. Also sie wären es, ja. Und da fahren die richtigen Helden, die fahren da Mallorca Extreme 312 oder was
Wahnsinn,
das ist. Genau, ja. Und im Endeffekt, ja wirklich nochmal eine ganz andere Leistung, wie so ein Halbmarathon zu absolvieren. Auch Halbmarathon immer noch.
Ja,
wollen wir hier alle nicht runterreden.
Da habe ich auch ein paar Nachrichten bekommen, so, wir haben das gar nicht so gemeint und das sollte auch gar nicht von oben herab sein. Wir finden das prinzipiell sensationell und super und überragend, wenn Leute Sport tragen. Vor allem, wenn, und da mache ich mein Ausrufezeichen hinter, Ausdauersport treiben, weil ich bin großer Fan des Ausdauersports, wir beide, und deswegen freuen wir uns, wenn an Halbmarathons teilgenommen wird und sowieso an kleineren Läufen und überhaupt sich bewegt wird und gemeinschaftlich Sport getrieben wird. So war das überhaupt gar nicht gemeint, aber so ehrlich muss sich dann auch jeder machen. Jeder macht sich mal so ein bisschen unsachlich über irgendwas lustig und ohne jetzt da selber einen Widerspruch aus dem Emo-Rant von vorhin draus ziehen zu wollen, aber ihr hört hier zwei Atzen zu, die sich freiweg unterhalten und wir unterhalten uns so auch, wenn das Mikrofon nicht an ist und deswegen ist es real und das ist unser Konzept und ja, trotzdem natürlich danke für die Anmerkung, aber so war das natürlich jetzt auch nicht gemeint.
Würde ich genauso unterschreiben. Ja, dann war doch hier sensationell wieder Weltklasse produziert. Würde ich sagen, das war's für heute.
Wir machen zu.
Genau.
Irgendwelche random Adlibs nochmal rein. Yeah.
Berlin lebt, bra. Ja.
Ja, also bleibt motiviert, bleibt gesund. Sportlich und genießt das gute Wetter. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Und kommentiert alle nochmal unter Emus Beitrag. Einfach Emu, geiler Typ. Genau. Ja,
Liebe von Krachen gehen. Nee, Liebe und Ehre von Krachen gehen, Habibi.
Ja, genau sowas.
Also bis dahin. Ciao.
Tschüssi.